Privatsphäre ist ein Auslaufmodell. Dieser Satz, der steht in dem Buch Post-Privacy. Prima Leben ohne Privatsphäre. Und geschrieben hat es Christian Heller. Und der lebt wirklich ohne viel Privatsphäre. Auf seiner Seite plomlompom.de, da schreibt er Tag für Tag genau auf, was er alles so gemacht hat. Christian, ich habe nachgeschaut. Du bist gestern erst um 11.30 Uhr aufgestanden. Dann hast du dir einen Kakao gemacht, hast ein bisschen meditiert und hast dir danach ein paar Artikel durchgelesen über die Pornobranche und über Sexualkultur. Und am Nachmittag dann hast du bei Alibaba einen Döner gegessen und hast dich danach vor die Glotze gehauen. Klingt für mich nach einem ziemlich entspannten Tag.
Ja, ich habe einige Sachen am Vormittag gemacht und dann habe ich den Nachmittag und den Abend recht entspannt verlebt.
Findest du es nicht manchmal ein bisschen gruselig, dass eigentlich jeder im Netz mitlesen kann, was du jeden Tag machst? Ich meine, man könnte dich ja eigentlich auf Schritt und Tritt verfolgen, wenn man will, zum Beispiel vor dem Alibaba-Dönerladen.
Ja, also ich kenne genug Leute, die man auch jetzt schon auf Schritt und Tritt verfolgen kann, weil sie beispielsweise über ihr Handy ihre Position via GPS an viele andere Menschen funken oder halt auf Facebook und Twitter alles Mögliche über sich mitteilen. Da bin ich, glaube ich, gar nicht so der Sonderfall. Ich glaube, für viele Menschen stellt sich so eine Art Gewöhnung bei sowas ein. Man merkt ja dann auch, ob man da irgendwie Schäden davon trägt. Und bei den Leuten, die nicht sofort Schäden davon tragen, kommt das, glaube ich, auch nicht so unheimlich an.
Wo ziehst denn du bei dir persönlich die Grenze von dem, was du von dir preisgibst?
Ich achte beispielsweise recht genau darauf, wo mein Privatleben sich auch mit dem Privatleben anderer Leute überschneidet. Also wenn man in mein Wiki schaut, wird man recht oft natürlich Hinweise finden, dass ich mich beispielsweise mit anderen Leuten treffe. Aber meistens steht da nur so Treffen mit X, Y und Z. Und ich schlüssel da nicht näher auf, wer das ist. Während jetzt so bei meinem eigenen Leben, ja, also okay, ich versuche vielleicht nicht die Leute auf jedes winzige Detail meiner Körperhygiene aufmerksam zu machen, weil ich glaube, dass das vielleicht Leute abschrecken würde. Aber im Wesentlichen ist die Grenze für das, was ich der Welt mitteile, mehr meine Faulheit, was ich gewillt bin, alles einzutippen, als jetzt große Tabus, die mir im Kopf herumschweben.
Du meinst, dass wir in der Zeit der Post-Privacy leben, also dass es im Netz gar nicht mehr möglich ist, seine Privatsphäre irgendwie aufrechtzuhalten. Soll das heißen, dass es jetzt uns allen gar nichts bringt, wenn wir jetzt zum Beispiel bei Facebook ein paar Sachen nicht reinschreiben auf unsere Infowall?
Naja, kurzfristig bringt es vielleicht schon was, also dann erfährt es der Arbeitgeber vielleicht nicht so schnell. Ich glaube aber langfristig wird es immer schwieriger, sowas geheim zu halten, sodass auch so aktives Bemühen um dieses Geheimhalten immer weniger Erfolg zeitigen wird. Und andererseits muss man sich natürlich immer fragen, ob sich denn der Aufwand dann überhaupt lohnt. Also was wäre denn jetzt so krass schlimm daran, wenn der Arbeitgeber herausbekommt, dass man vielleicht in einem Sadomaso-Club geht in seiner Freizeit?
Du hast in deinem Buch auch ein Beispiel genannt, das fand ich sehr interessant, von dem MIT, die anhand der Facebook-Daten rauslesen konnte, welche sexuelle Orientierung man hat.
Beim MIT beispielsweise hat man damit experimentiert, ob man herausbekommt aus der Zusammensetzung der Freundesliste und dem, was die Freunde bei sich in ihrem Profil schreiben, welche sexuelle Orientierung die Leute haben. Das heißt, jemand, der einen bestimmten Prozentsatz bekennend schwuler Freunde hat, der ist dann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch schwul, selbst wenn er das nicht in sein Profil reinschreibt. Also zumindest kann man das dann mit höherer Trefferquote vermuten.
Du schreibst in deinem Buch, dass wenn man zum Beispiel bei Google ist, bei Facebook oder bei Amazon, also bei den Großen im Netz, sag ich mal, dann hat man eigentlich schon gar keine Kontrolle mehr, weil die einfach die krassen Algorithmen haben, die total ausgefuchst sind. Ist es denn wirklich so, dass man da denen ausgeliefert ist?
Naja, in dem Moment, wo man ganz viele Daten reinschaufelt in deren Datenverwertungsmaschine, setzt man sich natürlich auch den ganzen detektivischen Algorithmen aus, die dann noch mehr über einen zusammen korrelieren. Und das ist natürlich keine absolute Sicherheit, dass sie dann alles über einen wissen. Aber die Chance, dass sie dann doch recht viel über einen recht leicht rauskriegen können, ist dann schon sehr hoch.
Kannst du mal erklären, wie diese Maschinendetektive arbeiten, wenn ich sie mal so nennen darf?
Da wird viel nachgeschaut. Menschen, die X tun, die tun sehr oft auch Y. Und wenn man dann viele solcher Mutmaßungen zusammenführt, kann man mit ansteigender Wahrscheinlichkeit vorhersagen, dass jemand beispielsweise auch diese Person kennt oder auch diesem Hobby frönt oder vielleicht auch mal früher in die und die Richtung politisch aktiv war. Das sind oft recht überraschende Faktoren, wo die Leute vorher gar nicht drüber nachgedacht haben, dass, wenn man da ein bisschen Statistik reinmischt, vieles über sie aussagt.
Gibt es denn einen Algorithmus oder irgendeine Empfehlung, die dir begegnet ist, wo du gedacht hast, so, boah, krass, also da bin ich jetzt total platt?
Mir fallen da eigentlich eher immer viele kleine Beispiele ein als wenige große, weil sich das, glaube ich, eher so in der Summe zu dem Gesamteindruck zusammenfügt. Ein Beispiel, es gibt so einen Dating-Dienst, OkCupid, der versucht herauszufinden, welche Leute gut zueinander passen, der gar kein Protokoll darüber führt, wer jetzt mit wem befreundet ist, der aber dann trotzdem einem ständig Leute vorschlägt, die man tatsächlich schon in einer bestimmten Großstadt kennt, einfach nur auf der Basis von, wie beantworten die Fragen über ihren Alltag, ihre Hobbys, ihre Interessen. Das heißt, OkCupid kann sehr gut vorhersagen, wer sich in einer Stadt über den Weg läuft und aneinander hängen bleibt, bloß auf Basis solcher Persönlichkeitsprofile.
Hast du es selbst schon ausprobiert?
Ja, also ich habe dort meinen gesamten Freundeskreis zusammengeklickt, ohne dass ich wusste, dass sie dort sind. Das war dann schon so ein leicht unheimlicher Effekt.
Man könnte jetzt auch sagen, das könnte ja auch so eine Taktik von dir sein. Du haust ganz viele Daten von dir raus, damit die sich echt schwer tun, dich zu filtern, weil so viel von dir im Netz rumgeistert.
Das ist, glaube ich, gegenüber menschlichen Datenauswertern eine mögliche Taktik, aber gegenüber maschinellen nicht so sehr, weil Maschinen haben eigentlich gar kein Problem damit, wenn man einfach viel, viel, viel mehr Daten auf sie wirft. Die Kraft der Maschinen, möglichst viele Daten zusammenzurechnen und möglichst viele Daten zu speichern, wächst ja seit Jahren exponentiell, das heißt verdoppelt sich grob alle 2 Jahre. Da ist, glaube ich, diese Taktik mit, wir werfen immer mehr und mehr Daten darauf und dann werden sie zu vollgefressen sein, zieht da nicht. Eine Möglichkeit wäre vielleicht, ganz gezielt ganz viele falsche und verwirrende Daten zu werfen. Da müssten dann die Maschinen sich halt bessere Algorithmen ausdenken.
Es gibt ja Leute, die wollen das nicht, dass so viele Algorithmen entstehen, dass so viel Rechenpower im Netz vorherrscht. Politiker mischen sich da immer gern ein. Da gab es ja auch mal den Vorschlag, dass man so eine Art digitalen Radiergummi einführt, mit dem wir dann Dinge im Netz wieder wegradieren können, wieder löschen können, die uns nicht passen. Würde doch eigentlich den Menschen wieder ein bisschen Kontrolle geben in diesem großen Netz, oder?
Ja, also genauso wie es den Menschen Kontrolle geben würde, wenn sie plötzlich Zauberkräfte hätten. Faktisch ist, denke ich, so ein digitaler Radiergummi nur sehr schwer durchzusetzen. Also vielleicht kann man noch einzelne große Dienste wie Facebook oder so sowas abnötigen, aber sobald man das Netz als Gesamtheit sieht, wird es sehr schwierig, solche Maßnahmen der Datenkontrolle durchzusetzen. Da wäre dann eigentlich die einzige Möglichkeit, dass man das ganze Netz in eine große kontrollierte Struktur verwandelt, die von irgendeiner Behörde verwaltet wird. Und das widerspricht, denke ich, so dem Prinzipien des Netzes, das uns bisher so viel Gutes gebracht hat.
Jetzt mal ganz ehrlich, es sind doch vor allem die Großen, die davon profitieren, dass wir freizügig, sage ich jetzt mal, unsere Daten hinterlassen. Also auch deine Post-Privacy-Idee nützt doch eigentlich wirklich den Großen, Google und Co.
Ja, also dass Google und Co. damit viel Geld verdienen, das ist natürlich schön für Google und Co., aber ich denke mal, zum großen Teil nützt die gigantische Datenhalde Internet vor allem auch den vielen, vielen Millionen oder inzwischen kann man glaube ich sagen Milliarden Nutzern. Also die 800 Millionen Leute, die bei Facebook sind, die ziehen da sicherlich auch zuweilen für sich selbst ein bisschen Nutzen daraus aus diesem sozialen Netzwerk und nicht nur Facebook für sich. Das heißt, man kann da natürlich darüber reden, ob es nicht doof ist, dass die Großen damit vielleicht viel mehr verdienen als der einzelne Benutzer. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen hat die Benutzerschaft auch recht viel von diesem Deal.
Was schreibst du denn heute noch in dein digitales Tagebuch? Was können wir bald alle nachlesen?
Ich werde wahrscheinlich noch einkaufen, mir einen Döner holen. Nach Hause fahren, den Döner verzehren, vielleicht ein paar Termine klären und Rechnungen schreiben und dann werde ich irgendwann ins Abendprogramm steigen und das ist dann so Freizeit, wo ich mich dann vielleicht mit Leuten X und Y und Z treffe.